Guten Morgen miteinander. Schön, sind ihr da? Sind doch noch ein paar da geblieben. Aber dort, wo zwei oder drei im Namen von Jesus versammelt sind, ist er mitten unter ihnen. Und so haben wir Gemeinschaft heute Morgen miteinander, auch mit Jesus. Und es ist ja cool, ist die Gemeindeleitung mal weg, oder? Sie haben das höchste Vertrauen in mich eingelegt. Jetzt kann ich es einfach mal ein bisschen anders machen, oder? Ich habe gedacht, ich fange beim 1. Mose an und wir hören bei Offenbarung auf. Und die haben ja ewig Zeit und so, genau. Darum ist es heute vielleicht ein bisschen länger. Nein, Spass. Ich versuche natürlich den Rahmen einzuhalten. Und trotzdem ist es ein sehr cooles Thema. Also für mich, es hat sehr auch zu mir geredet. Hey, komm, wir geben mal einen Applaus nach Wendt. Sie sehen da ja nicht, aber hören vielleicht. Die einen hören vielleicht auch den Livestream oder schauen. Sind noch dabei? Geben wir mal uns Grüße nach Wendt. Yeah! Genau. Sehr cool, unsere Brüder und Schwestern in Wendt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wir sind in dieser Serie vom Thema Gottes Herzschlag oder nach dem Herz von Gott. Und heute ist das Thema Anbetung. Und die gedacht haben, ja, heute geht es dann um Lobpreis und um Singen und Worshipen. Ja, das liegt mir auch auf dem Herz, aber heute ist mehr das Thema Anbetung in Form von einem anbetenden Lebensstil. Und in der Bibel steht, es war Gottes Seite im Römer 12,1, oder fordert uns auf auch, dass wir eine angemessene Antwort in unserem Leben geben sollen. Die einzige angemessene Antwort darauf, was Jesus für uns tun hat, ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das sagt der Paulus, aber es hat auch mich herausgefordert. Es geht nicht um Leistung heute Morgen, jetzt muss ich mehr tun, sondern Anbetung als Lebensstil. Eine Antwort auf das, was Gott zu tun hat. Und da komme ich schon zum ersten Punkt. Anbetung fängt in der Erkenntnis an, wie sehr oder wie tief oder wie absolut Gott Liebe ist. Ist mir nochmal so bewusst worden als Anker, als wirklich zentrales Element für mein Herz, dass Gott absolute Liebe ist. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum Gott eigentlich aus, so ein bisschen aus seiner Perspektive Menschen gemacht hat. Ist ihm langweilig gewesen? Oder ist Gott narzisstisch veranlagt, dass er die Menschen geschaffen hat, die ihn sollen einfach anbeten? Ist jetzt keine Anspielung auf Davos oder Politiker oder so, lassen wir das Thema. Genau, bei uns zuhause wird die Frage immer wieder auch heiß diskutiert. Was ist eigentlich Gottes Herzschlag gewesen, den er die Menschen gemacht hat? Und vielleicht denkst du, ja, das kenne ich ja schon, Gott ist Liebe und überhaupt. Aber es ist etwas, was mich nochmal herausgefordert hat, habe ich in jeder Situation wirklich die Perspektive, dass Gott in allem letztendlich die Liebe ist. Und lass uns doch nochmal schnell heranschauen, wie Gott eigentlich die Schöpfung gemacht hat oder was ihm wichtig ist. Und im 1. Mose heißt es, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Gott hat das nicht einfach allein gemacht, sondern aus der Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist haben sie beschlossen oder miteinander entschieden, die Menschen machen. Und zwar aus dieser Beziehung heraus sind die Menschen entstanden. Oder es ist Adam und Eva entstanden. Und wir sind in das Bild von dieser Gemeinschaft mit ihnen inkludiert. Und das ist mega etwas Schönes, dass eigentlich die Absicht von Gott aus einer Beziehung heraus ist der Mensch letzten Endes geschaffen worden in dem Garten Eden. Nicht aus irgendwie, ja, ich will jetzt das noch oder ich brauche jetzt da Menschen, die mich arbeiten, sondern ein Resultat aus Beziehung. Und an mir sind Beziehungswesen und in die Beziehung innen geboren, innen geschaffen worden, mit dem einzigen Unterschied, da ist Gott der Schöpfer und wir sind geschöpft. Und Gott hat alles angeschaut und hat es bewertet und hat gesagt, hey, es ist sehr gut. Du und ich sind Kronen von der Schöpfung. Erst mit dem sehr gut über dir und über mir ist der Schöpfungsprozess abgeschlossen gewesen. Manchmal sagt man auch, die Frau ist die Krone der Schöpfung, weil sie ist ja die, die am Schluss dann noch geschaffen worden ist, aus der Rippe von Adam. Und ich finde das auch ein schöner Gedanke. Aber letztendlich glaube ich auch, dass wir alle, Männer und Frauen, die Krone der Schöpfung sind, das absolute Nonplusultra, wo das Resultat ist aus dieser Beziehung und aus der Liebe heraus. Und Beziehung und Liebe ist so die Kombination, die Frucht bringt. Und das Resultat eben, die Frucht, bist du und ich. Und zwar ganz persönlich. Gott sieht dich, Gott hat dich einzigartig geschaffen. Das kann man im Psalm 139 wieder mal nachlesen für sich. Wo einfach so das Individuelle, das einzigartige, liebevolle, achtsame Geschöpf, wo du bist, von Gott, wo dich hat wollen. Kein Massenprodukt. Aus Beziehung und Liebe bist du geschaffen. Und Liebe drückt sich immer irgendeiner Form auch aus. Und das ist bei uns auch so gewesen, Beziehung und Liebe, Kombination, meine Frau und ich, das Resultat sind unsere Kinder gewesen, oder? Also ich weiss nicht, wie es bei euch war, die Kinder haben, oder? Irgendwo die Liebe und die Beziehung zusammen, die Kombination, ja, das hat Power, oder? Und da sind Kinder entstanden. Und ich weiss, in der heutigen Zeit wird Liebe oft auch pervertiert angeschaut und um das geht es eigentlich gar nicht. Wir sind das Resultat aus Beziehung und Liebe. Genau. Also ich habe meine Frau nur anschauen und sie ist schwanger gewesen. Nach dem zweiten Kind hat sie gesagt, wir sind noch nicht komplett, Etienne. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, es ist gut jetzt mit zwei, es langt. Und sie hat eine schwangere Frau gesehen und Gott hat den Eindruck gegeben, wir sind noch nicht komplett, du läufst noch mal so rum. Okay, 2 Monate, gibt es Zeit. 2 Monate. Hat Gott die Möglichkeit zum Wirken. Im ersten Monat ist sie nicht schwanger gewesen, im zweiten hat sie dann eingeschlagen. Ja, genau. Also wirklich bei uns ist eine fruchtbare Zeit gewesen, aus Liebe und Beziehung. Das Resultat sind die 3 wunderbaren Kinder, die ich haben darf. Ich möchte aber da noch ein bisschen die Brücke schlagen. Das ist mir heute Morgen einmal sehr fest aufs Herz gekommen, dass Anbetung nicht nur in der Erkenntnis anfängt, dass Gott Liebe ist, sondern dass Anbetung auch dort anfängt, in der Erkenntnis, dass Gott im Leid nahe ist. Oft werden wir konfrontiert mit Schicksalsschlägen, mit Leid, die unglaublich hart uns treffen. Und auch heute Morgen hatte ich so das Gefühl, wir haben Menschen da drin und auch im Umfeld, wo sehr viel auch Schmerzhaftes und Leidvolles erfahren hat. Und die Frage ist, ist Gott denn in dem Sinne immer noch Liebe? Wie gehe ich mit dem Spannungsfeld um, Liebe und Leid, da könnten wir uns einen ganzen Morgen mit dem auseinandersetzen. Aber ich glaube, Gott ist auch im Leid immer noch Liebe, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Ein guter Freund von mir, mit ihm bin ich schon jahrelang lang unterwegs. Sie haben sich von Herzen Kind gewünscht. Und es hat auch eingeschlagen. Aber es war so, dass sie 7 Schwangerschaften erlebt haben und alles Schwangerschaftsabbrüche. Sie haben bis heute kein Kind. Mega leid, mega schmerzvolles. Und er ist für mich ein riesengroßes Vorbild, wie er trotzdem immer wieder an dieser Liebe von Gott festgehalten hat und Gottes Liebe nicht in Frage gestellt hat. Nicht im Sinn von, ich kann Leid nicht verarbeiten. Sie haben gebrüllt, sie haben ja, wirklich auch ihre Not und ihres Leid klagt vor Gott, aber sie haben nie Gottes Liebe und seine Souveränität in Frage gestellt. Im Gegenteil, sie haben Gottes Liebe in dem Leid ihnen immer wieder erfahren. Und Anbetung fängt auch dort an, dass wenn wir Schwieriges haben oder schwierige Momente haben, dass wir dort zum Ausdruck bringen können, dass wir an Gott festheben. Wenn wir uns öffnen, dieser Liebe, dem Gott, wird er uns näher sein. Und das ist für mich ein riesen Zeugnis, wie sie da mit dem Leid auch unterwegs sind. Und ja, Gott ist Leid nicht egal. Sie sind heute glücklich, auch ohne Kind. Sie haben den Prozess verarbeitet und sie sind leidenschaftliche Nachfolger von Jesus und sie haben wirklich einen anbetenden Lebensstil. Heute noch. Und das fordert uns raus, auch im Leid rein, uns immer wieder auch zu überlegen und zu entscheiden, wie will ich da drin unterwegs sein. Ich habe eine zweite Geschichte. Ich habe im November einen Freund von mir in den Tod begleitet. Er hat Krebs gehabt, 59, zwei Teenager-Töchter, die er hinterlassen hat. Eine riesige Leiderfahrung auch für die Familie. Und als er im Sterbebett gelegen ist, habe ich meine Gitarre für ihn genommen und wir haben das Lied Ewigkeit gesungen. Und bei diesem Lied ist er gestorben, er war Christ gewesen. Und es war so ein Moment gewesen, wo man gemerkt hat, Gottes Herrlichkeit ist in diesem Krankenzimmer rein. Und seine Frau hat dann die Entscheidung getroffen und gesagt, hey, lass uns weiter singen. Lass uns Lobpreis machen. Ich möchte Gott auch über dieser Situation, auch über dem Schwierigen, einfach dir geben. Und wir haben das Lied gesungen, I have decided to follow Jesus. Das ist auch ein Lied, das kannst du mal übrigens googlen, das sehr unter einer Leiterfahrung auch geschrieben worden ist. Die Evangeline war auch dabei gewesen, gell? Und es war so eine gewaltige Atmosphäre gewesen, dem eigentlich schmerzvollen Leid haben wir gespürt, wie Gottes Liebe und Gottes Herrlichkeit da war. Vorher, vor etwa 3 Monaten, ist meine Tante gestorben, sie war nicht gläubig und das waren wie 2 Welten. Und Judith hat sich entschieden, ich möchte auch in dieser Situation Gott nicht in Frage stellen. Ich lade ihn ein, in dieser Situation bei uns zu sein. Wir haben Tränen gehabt, wir haben gebrüllt, aber wir haben auch gesungen und es hat so einen Moment auch von Freude gegeben, wo man sich fast nicht erklären kann, wo wir gespürt haben, Gottes Liebe und Herrlichkeit ist einfach da. Die dritte Geschichte habe ich im Fernsehen gesehen. Ein Ehepaar hat einen Sohn gehabt und der ist ermordet worden. Und es ist spannend, da hat es ein Doku gegeben, wo es das Ehepaar oder die Eltern auch begleitet haben. Und sie haben von Anfang an, sind auch Christen gewesen, gesagt, wir haben uns entschieden, dem Täter von Anfang an zu vergeben. Und sie haben unter Tränen, haben sie das gemacht. Aber sie haben gesagt, wir glauben immer noch, dass da ein Gott ist voller Liebe und wir lassen unser Herz nicht, oder wir lassen das nicht beflecken, beschmutzen von irgendwelchen Hassgedanken, sondern wir wollen da drin Gott dir geben. In dem ganzen Leid hinein möchten wir Gott verherrlichen. Und es ist wirklich ganz spannend, wie sie mit dem umgegangen sind, bis hin, dass sie mit dem Täter das Gespräch gesucht haben und gesagt, du tust uns leid, was du gemacht hast. Du hast so eine Schuld auf dich geladen. In all dem hinein haben sie auch gesagt, wir haben Tränen gehabt, wir haben den Schmerz gehabt, wo wir das Fest in unserem Herz gehabt haben, wo wir rauslassen mussten, wo wir müssen verarbeiten. Es geht nicht darum, das wegzudrücken, aber mich hat das beeindruckt. Im Leid hinein einen anbetenden Lebensstil zu pflegen. Die 3 Beispiele zeigen uns auch letzten Endes, wo ich glaube, dass eben Gottes Liebe im Leid innen ist. Dort, wo du dich öffnest, wo du sagst, ich bin da und ich lasse das einfach nicht, ich bin nicht irgendwie das Opfer von allem, sondern ich öffne mich dem, dort kann Trost, Frieden fliessen von seinem Thron. Und Jesus selber hat von sich gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Ja des Herrn. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns zu unterstützen, um uns zu helfen, einen anbetenden Lebensstil im Leid können letzten Endes auch zu pflegen. Und Jesus ist auch unser Vorbild. Und Jesus ist im Leid ganz nahe. Und wenn du da bist heute Morgen, wo du merkst, ich habe so Leiderfahrungen, gerade im Moment stecke ich dort drin, oder ich habe Leiderfahrungen schon gemacht, Schicksalsschläge, Schwieriges, öffne dein Herz, dass Gottes Liebe und Gottes Trost und Gottes Frieden darf fliessen. Mit dem ehrst du auch Gott. Und das andere darf auch sein, auf jeden Fall. Tränen, Emotionen, das gehört dazu. Es ist interessant, im Jesaja sagt Gott selber über sich, Jesaja 57, 15, denn so spricht der hohe und erhabene Gott, der ewig lebt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Doch bin ich auch den Zerschlagenen nah, deren Geist niedergedrückt ist, und belebe den Geist dieser Gedemütigten neu. Ich richte das Herz der Zerschlagenen auf. Ich will dich ermutigen, dort, wo du gerade so drin steckst, öffne dein Herz und pflege da drin einen arbeitenden Lebensstil. Gott ist da, Gott tröstet dich. Der zweite Punkt ist, aus welcher Position aus soll ich eigentlich mein Leben gestalten? Was ist eigentlich so die Grundlage, nebst der Liebe? Und ich glaube, das gehören da vielleicht auch viel, aber das ist so ein Herzensanliegen von mir, dass wir eben nicht nur Geschöpfe von Gott sind, sondern auch Kinder, Kind Gottes. Anbetung fängt in der Erkenntnis an, dass du ein Kind von Gott bist. Du bist nicht einfach irgendein Geschöpf. Ja, du bist in eine gefallene Schöpfung hineingeworfen worden. Das hast du nicht können wählen und ich auch nicht. Wir müssen unseren Lebensplatz finden, wir müssen unseren Sinn im Leben finden und in Gott hinein haben wir ganz viele Möglichkeiten, dort eine Berufung oder ein sinnvolles Leben können zu entdecken. Wir sind nicht in einer neutralen Welt. Aber Gott hat alles gemacht, damit du nicht einfach nur eine Schöpfung bist, sondern hat gesagt, ich gebe meinen Sohn, dass du und ich ein Kind von Gott sein können. Also Gott hat eigentlich aus etwas ganz Schwierigem, Schlimmer, noch etwas viel Besseres gemacht. Nämlich, dass er gesagt hat, jetzt ist die Schöpfung gefallen, aber ich rufe dich und mich durch Jesus Christus in einen neuen Stand hinein. Du bist ein Kind von Gott. Und das kannst du in Anspruch nehmen. Und ich mache das wirklich täglich, immer wieder, dass ich mir bewusst bin, wer bin ich in Christus? Und das hat Kraft und das ist ein Training. Und gerade letztens hatte ich so ein bisschen eine Krise gehabt, Schwieriges im Geschäft und so und Druck von verschiedenen Seiten. Und ich bin so in die Stille gegangen und dann hat der Vers Johannes 1,12 so fest zu mir geredet. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das Recht hat mich so angesprochen. Es ist mein Recht. Ich nehme das. Also die Gotteskindschaft ist da, ergreif sie. Komm, wir machen das mal schnell zusammen. Sag mal, es ist mein Recht, ein Kind Gottes zu sein. Yes, come on, das kann noch ein bisschen besser. Es ist mein Recht, ein Kind Gottes zu sein. Hey, mit Überzeugung, es ist dein Recht. Das ist ein Glaubenssatz. Verinnerliche den. Gang aus dieser Position raus und bett mit deinem Leben Jesus an, weil du ein Kind von Gott bist. Und das dürfen wir nicht, weil wir jetzt die Helden sind, sondern weil Jesus das für uns tun hat. Und das hat er gemacht mit einem höheren Preis, das wissen wir, aber auch, damit du in dem hinein kannst stehen und bestehen. Und aus dieser Beziehung raus, letzten Endes, will ich und will ich euch ermutigen, auch euer Leben zu gestalten. Und Gott muss sich auch nicht mehr beweisen. Er hat alles gemacht. Er hat seinen Sohn gegeben, der für uns gestorben ist, wo wir noch Sünder gewesen sind. Und unsere Antwort soll sein, eine Reaktion zeigen mit unserem Leben auf die Liebe. Das ist mein nächster Punkt. Anbetung fängt an in der Erkenntnis, dass unser Leben einfach eine Reaktion ist auf die Liebe. Und nichts anderes. Alles andere, wirkt vielleicht auch religiös oder gar nicht echt. Und das ist mein Wunsch für mich persönlich immer wieder, dass auch meine Kinder, dort wo ich unterwegs bin, merken, meine Motivation, mich hinzugeben mit allem, was ich kann, ist auf die Liebe, die Jesus zu mir hat und zu dir. In Lukas 7,47 sagt Jesus, wem viel vergeben ist, liebt viel. Jesus meint da nicht die Summe der Sünden, sondern ich glaube, er spricht uns an und sagt, hey, je mehr dass du das Bewusstsein hast und erkennst, was Gott durch Christus für dich da hast, je tiefer, je klarer merkst du, wie geliebt du bist. Und dass du aufgrund von dieser Liebe oder von dieser Vergebung, die du erlebt hast, eine Reaktion zeigst, indem du viel liebst. Und ich glaube, dort drin braucht es immer wieder das Bewusstsein, wer bin ich in dieser Gleichung von Gott und wer bist du? Es fordert mich raus, aber ich weiss, hey, wenn ich so euch anschaue, hey, Gott hat euch so lieb, sein Liebste gegeben. Und das Einzige, was wir dürfen, ist eine Reaktion auf das zeigen. Und ich wünsche mir das so fest, dass die Liebe noch tiefer dürfen fast sein in meinem Herz. Es hat sogar der Paulus betet. In Epheser 3 steht, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die noch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Anbetung oder ein anbetender Lebensstil fängt dort an, wo das Verstehen endet und das Staunen anfängt. Das glaube ich fest. Wo man nicht mit unserem Verstand, sondern wo man merkt, im Herzen ergreifen, wie tief die Liebe von Gott geht durch seinen Sohn Jesus Christus, der in uns wohnt. Verstehen hört auf und Staunen fängt an. Darum kann Anbetung in Form von unserem Lebensstil als Reaktion in alles hineinfliessen. Gehorsam, Hingabe, Umkehr, Buße tun, Sünde überwinden, siegreich leben, Leid verarbeiten, in Beziehung zu Jesus investieren, Bereitschaft für Opfer, aber auch seine Fülle, seine Hingabe können erleben, dass er dir näher sein kann, wächst letztendlich aus dem Herzen heraus, wo du erkennst, wie fest Gott dich liebt. Und ich habe aufgehört, Anerkennung und Lob von Menschen zu erwarten oder für meinen Einsatz. Sondern ich gebe mich einfach Gott hin und lebe für ihn, weil ich glaube, da drin ist es einfach eine Reaktion auf die Liebe von ihm. Das heisst nicht, dass ich nie Ferien mache oder mich abgrenze, gar nicht um Leistung, sondern letzten Endes einfach können, mich mit meinem Leben zur Verfügung stellen. Und ich glaube, so wie du über Gott und dich denkst, so wirst du auch anbeten oder so einen anbetenden Lebensstil pflegen. Oder mit anderen Worten, so wie du dein Gottesbild und dein Bild von dir selber entwickelt hast, so wirst du dein Leben auch gestalten. So wirst du dich hingeben, so wie du bist. Das Fundament der Nachfolge ist ein Glaube, der aus dem Herzen kommt. In der Psychologie würde man sagen, so die konstruierte Wirklichkeit, das ist so ein Schlagwort, oder? Es ist nichts Realität oder es ist nichts die absolute Wahrheit. Was ich so nicht glaube, weil die Wahrheit ist das Wort Gottes, das ist das Fundament. Aber wenn ich mit dem Wort Gottes umgang, sehr wohl, meditiere ich darüber, verstehe ich, dass ich das in meinem Herz kann ergreifen und glauben, letzten Endes. Und das ist schon auch eine konstituierte Wirklichkeit. Im Sinn von, wie meditieren, oder? Wo sich etwas in meinem Herz entwickelt und aus dem heraus erlebe ich. Genau. Wenn wir uns mit dem Thema Anbetung weiter auseinandersetzen, braucht es auch noch eine andere Sicht. Anbetung fängt auch dort an mit der Ehrfurcht und der Demut vor Gott. Im Sprüche 19 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Mit Furcht ist nicht gemeint, dass du Angst haben vor Gott, sondern dass du weißt, wer Gott ist, das ist die Ehrfurcht, und wer du bist als Kind Gottes, das ist Demut. Und ich habe schon seit Jahren habe ich das Gebet immer wieder auch gesprochen, wo ich mir unterwegs bin und sage, Herr, zeig mir, wer du bist, wer du wirklich bist und zeig mir, wer ich bin in deinen Augen. Und immer wieder hat Gott auch die Gebete wirklich auch beantwortet oder mir ganz fein in verschiedenen Situationen zeigt, wer er ist und wer ich bin in seinen Augen. Manchmal auch herausfordernd zu merken, oh, da bin ich jetzt falsch gewesen. Wo Gott mir den Finger auf etwas gehebt hat und gesagt, da musst du umkehren. Und auf der anderen Seite auch immer wieder abgeholt hat und gesagt hat, hey, du bist geliebt und du bist angenommen. Ein gutes Gebet für dich vielleicht immer wieder mal zu formulieren, hey, lass mich erkennen, wer du bist, wer du wirklich bist und wer ich bin in deinen Augen. Gott als der Höchste zu anerkennen, ist, glaube ich, eine wesentliche Basis, um einen anbetenden Lebensstil letzten Endes auch zu leben. Und Demut ist so ein wichtiger Punkt auch, sich unter die Hand von Gott zu demütigen und zu sagen, hey, du darfst und nicht ich. Und ich glaube, Jesus ist in dem auch wieder vorausgegangen. Und einer von den weltberühmten Sätzen, die er gesagt hat, wo Demut sich auch ausdrückt, steht im Lukas 22, 42. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das fordert raus, he? So in Situationen zu sagen, hey, jetzt nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und die Juden haben so ein Symbol, ich habe eins mitgenommen, das ist so eine, leg's mal an, das ist eine Kippa, dass sie genau das nicht aus den Augen verlieren. Da ist einer, der ist ober mir, oder? So das Thema von der Ehrfurcht vor Gott und demütig sich unter Gottes Willen auch zu stellen. Und ich habe das wirklich bei der Vorbereitung von der Predigt zwischen ihnen angehört. Und das macht das also etwas mit einem so. Wenn man merkt, ja, da ist so ein Käppli, man erinnert sich daran, so die Ehrfurcht vor Gott. Und es ist wirklich spannend, ja, letzten Endes so eine Kippe mal anzuhaben. Ich habe noch mal eine. Und meine Frage ist, wer möchte sie? Als Symbol zum Mitnehmen. Also ich verschenke sie. Und wenn nicht, nehme ich sie wieder heim. Ja, Benni, also komm. Kippa für dich, das Zeichen von der Ehrfurcht und von der Demut von Gott. Ein Applaus für den Benni, komm. Sehr cool. Aber viel wichtiger, so eine Kippa nicht einfach nur auf dem Kopf zu tragen, ist, so eine Kippa in deinem Herzen zu tragen. Ist dein Herz auch mit einer Kippa bedeckt, wo du weißt, hey, ich ordne mich Gott unter. Er ist wirklich das Höchste für mich. Und ich lebe aus dieser Demut raus. Also Anbetung fängt auch dort an, wo man aus dieser Position von der Kindschaft, der Ehrfurcht und Demut von Gott unser Leben gestaltet. Was passiert eigentlich, wenn man so die Haltungen verliert? Habe ich mir so überlegt noch in der Predigtvorbereitung. Und da habe ich geschrieben als Titel, der anbetete Lebensstil ist in Gefahr, wenn wir uns Götzen hingeben. Ja, Götze ist so ein bisschen ein schwieriges Wort, gell? Aber ich erkläre euch das einmal, ich nehme euch da mit rein. Und in der Geschichte von Israel sehen wir so einen Moment, wo es gegeben hat, wo sie die Ehrfurcht und Demut aufgegeben haben. Und so ein bekannter Moment war, wo das Volk Israel, wo eigentlich ganz viel erlebt hat, aus 400 Jahren Sklaverei befreit worden sind, Wunder um Wunder erlebt hat, Trennung vom Schilfmeer, Wasser aus dem Felsen, Versorgung mit Manna und so gerne mit Wachteln. Ja, und da hat Gott den Bundesbeschluss eingeleitet und gesagt, ich möchte, dass ihr ein heiliges Volk sind. Und dann ist der Mose auf den Berg gegangen, kennt ihr vielleicht die Geschichte. Zuerst haben sie gesagt, hey, wo Gott ihnen durch den Mose gesagt hat, hey, wenn dir das Volk sind, alle begeistert gerufen, ja, yes, wir wollen, wir gehören dir her. Wir wollen alles tun, was du gesagt hast. Und dann, die kürzeste Version, ist der Mose dann auf den Berg gegangen und hat den Aaron und das Volk zurückgelassen. Aber am Volk ist das Warten auf die Rückkehr von Mose zu viel geworden. Und Aaron hat dann unter Druck, hat er dem nachgegeben und sie haben zusammen dann das goldene Kalb gemacht. Das war eigentlich so der Götz gewesen, das goldene Kalb. Das sind die Ohrringe von den Frauen und alles Schmuck, was sie sonst noch hatten, haben sie zusammengenommen von Gold und haben so ein goldes Kalb gemacht und sind dort rundherum getanzt und haben das goldene Kalb verehrt, sind ihre Sicherheit und ja, ihres Vertrauen haben sie nicht mehr in Gott gehabt. Sie haben keine Geduld gehabt, sondern sie haben einfach einen anderen Gott wählen und haben das goldene Kalb dann letzten Endes machen lassen. Und der Mose war ja sehr entsetzt gewesen und ja, spannende Geschichte. Vielleicht können wir das einmal noch heute Nachmittag einmal nachlesen. Und ich glaube auch wir sind extrem herausgefordert, in der heutigen Zeit einen Druck ausgesetzt, uns auf andere Sicherheiten als Gott einzulassen. Was sind eigentlich Götze? Ein Götzen ist eigentlich etwas, das an die Stelle von Gott tritt. Es ist nicht nur ein Ersatzgott, sondern es wird ihm die ganze Bedeutung, die eigentlich Gott erfüllen soll, zugesprochen. Ein Götzen ist kurz gesagt, alles, wo sich der Mensch darauf verlässt, wo ihm Sinn, Sicherheit und Identität gibt, mehr als Gott. Aber sie sind letzten Endes auch irgendwo wie Konkurrenten in unserem Herzen. Und im 2. Mose sagt ja durch die 10 Gebote auch, 20,3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das sind so Gebote des Herzens, sage ich einmal. Gott sagt ja das nicht einfach aus irgendeinem Grund, sondern er möchte, dass es uns gut geht. Und wir sollen keine anderen Götter oder Götzen neben ihm haben. Wir sollen unser Vertrauen voll auf ihn setzen. Ich glaube, Götzen fordern auch ihren Preis. Sie versprechen Erfüllung, Freiheit und Leben, doch am Schluss nehmen sie genau das. Und ich kann aus meinem eigenen Leben reden. Ich habe auch ab und zu mal so einen Götz, den Sport haben wir schon mal gehört, wirklich gehabt. Und ich habe gemerkt, das hat mir immer mehr Energie genommen, immer mehr Energie geglaubt. Auch Beziehungen, wo ja in der Beziehungsgestaltung wirklich auch vieles nicht so gut rausgekommen ist. Ist das überhaupt noch heute aktuell, das Thema Götze? Oder ist das nicht alter Quatsch aus dem Alten Testament? Ich glaube es nicht. Ich glaube auch heute sind wir herausgefordert, wachsam zu sein, was in unserem Leben abspielt und wo wir unsere Zeit und Ressourcen investieren. Wo das Ich zum Zentrum wird, wird Gott letzten Endes an den Rand drängt. Und dort, wo Gott nicht mehr angebetet wird, nicht mehr im Zentrum ist, entstehen unweigerlich auch Götze, im Sinne von, dass wir auf der Suche sind nach Halt, nach Schutz, nach Sicherheit, nach Erfüllung. Und in der heutigen Zeit sieht man das, ich habe es ein bisschen krass formuliert, aber ich finde schon, heute werden Ehen geopfert, um das persönliche Glück und die Lust einfach Raum zu geben. Ich bin so traurig über viele Situationen, wo ich merke, Ehen einfach zerstört sind, weil die Lust oder das Glück im Vordergrund steht, wo wie als Götze wirkt. Oder auch Karriere, wo plötzlich einen Raum einnimmt. Ich muss das noch erreichen, dieses noch erreichen und ich vernachlässige meine Frau, meine Kinder. Beziehungen, die kaputt gehen, nur weil das Oberste ist, zum heute noch erreichen, zum ein bisschen mehr Geld vielleicht verdienen. Auch das Haus kann zu einem Götz werden. Kinder können zu einem Götz werden. Der eigene Körper kann zu einem Götz werden. Dort, wo man einem Schönheitsideal folgt, dort, wo ich meinen Körper überfordere, letzten Endes und auch irgendwo zerstöre. Auch die finanzielle Seite, dass man das Vertrauen auf Gott letzten Endes mehr weniger Gewicht gibt als der Kontostand und Kontrolle. Mehr ist besser, aber die Frage ist, um welchen Preis. Und ich meine damit nicht, dass es uns nicht gut gehen finanziell. Ich meine nicht, dass wir nicht auf unseren Körper achten sollen. Ich meine auch nicht, dass wir nicht schöne Häuser haben. Es geht gar nicht um das. Sondern letzten Endes, wo ist das Verhältnis und wo ist das Gewicht noch in meinem Herzen hinein? Renne ich einfach nur noch dem nach? Oder habe ich letzten Endes Priorität von Gott in meinem Herzen, um zu sagen, dein Wille soll geschehen in meinem Leben? Und das sage ich auch zu mir, also nicht nur zu euch. Letzten Endes, was ist meine Prioritätenliste? Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich glaube, wir sind so in einer Wohlstandsgesellschaft, wo wir extrem herausgefordert sind, uns nicht einfach nur von dem ablenken und blenden zu lassen, sondern immer wieder in die Tiefe zu gehen, Herr, was ist eigentlich dein Wille? Was möchtest du von mir? Der nächste Punkt ist, Anbetung fängt dort an, in der Erkenntnis, Gott die Ehre letzten Endes zu geben. Wir sind herausgefordert, mit unserem Leben Gott zu ehren. Der Mensch ist geschaffen, zum Ehre weiterzugeben. Und ich glaube, das sieht man viel an den Stars, die wie zu Göttern gemacht werden, die so Ehre bekommen und fast anbetet werden und letzten Endes mit dem nicht umgehen können. Weil der Mensch ist nicht geschaffen, zum er so empfangen. Der Einzige, der mit er umgehen kann, ist Gott. Und das tut mir manchmal wirklich leid, wenn ich so junge Schicksalsgeschichten höre von Menschen, die nachher Selbstmord machen, die einfach mit dem nicht umgehen können. Der Mensch ist nicht geschaffen, um bearbeitet zu werden, sondern eher weiterzugehen. Es ist wieder ein Vergleich mit dem toten Meer. Wenn es eher kommt und so ein bisschen kein Abfluss da ist, dann erstickt das Leben letzten Endes auch. Und wir sind letzten Endes berufen, die eher Gott weiterzugeben mit unserem Leben, einen arbeitenden Lebensstil zu leben, eher können Gott weiterzugeben, ins Ehren. Mit all dem, was wir überkommen, da eher oder auch Anerkennung oder mit dem, was wir haben. Und ich sage viel so, ich will mir auch manchmal etwa dir auch ein Lob über für den Worship und ich finde das schön, das müsst ihr, das dürft ihr immer noch machen. Aber ich sage immer für mich in meinem Herz, die Ermutigung nehme ich, aber der gebe ich weiter. Damit ich da auch nicht stolz bin und stolz wird. Und es ist etwas Schönes, Gott zu ehren mit dem, was man hat und das können fliessen zu lassen. Weil letzten Endes ist alles auf den Gott ausgerichtet, auch in Ewigkeit. Römer 11, 36, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Irgendwann stehen wir vor dem Thron Gottes und geben ihm wieder die Ehre. Trainieren wir doch das jetzt schon. Fangen wir jetzt schon an, Gott einfach an die Ehre zu geben. Wir sollen auch ein Wohlgeruch sein. Ich habe das immer so für mich ein bisschen genommen. Gott sieht nicht nur, hast du gewusst, Gott kann auch schmücken. Im 1. Mose steht, und der Herr roch den lieblichen Geruch. Ah, etwas Feines, was da schmeckt. Und der Epheser, Paulus, fordert uns auf, im 5:1-2, dass wir unser Leben sollen hingeben als Gab und Opfer Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Und das war wirklich auch ein Gebet gewesen, wo ich immer wieder auch mal für mich gesprochen habe, auch gerade letzte wieder, wo ich Gott gesagt habe, hey, ich möchte ein Wohlgeruch sein. Dass du schmeckst durch mein Leben durch, dass es angenehm ist und ich möchte einfach nicht zum Himmel stinken. Das möchte ich wirklich nicht. Und das ist immer auch eine Challenge. Natürlich. Aber vielleicht kannst du das auch mal mitnehmen und vielleicht sagen für dich im Herz, hey, ich möchte ein Wohlgeruch sein. Gott, schmeckst es. Weil ich bereite mich ja letztens vor und du dich ja auch, dass Jesus wiederkommt. Und dann soll er mich sehen. In einem Kleid, wo unbefleckt ist, wo da steht, in einer Klarheit. Und so soll er mir begegnen, letzten Endes, wenn er wiederkommt. Okay, vielleicht eine kurze Challenge, so gegen den Schluss. Wie könnte das konkret aussehen? Ich mache das einmal so, ich frage einmal Anfangs Jahr, jetzt haben wir ja immer noch Januar 2026. Gott, was hast du auf dem Herz? Was ist dir jetzt gerade wichtig für mein Leben? Und da lasse ich manchmal noch ein paar Podcasts, genau, oder andere, ja, YouTube-Predigten. Und ich gehe so in einen Prozess von Auseinandersetzung mit meinem Herz und mit meinem Gott. Und dann ist ein Wort gekommen, ich möchte, oder ich habe das dann so auch für mich genommen, das Thema Grosszügigkeit. Ich möchte, dass du in diesem Jahr Grosszügigkeit lebst. Möchte, dass dein Herz grosszügiger wird. Ich habe so das Gefühl, ich bin immer ein bisschen grosszügig, aber ja, okay, Herr. Du sagst es, ich lasse mich auf das ein. Und am ersten Tag, am zweiten Tag vom Jahr, sind wir in Deutschland gewesen, sind eingeladen worden von meinem Schwager zum Essen, Brönchen. Und er hat erzählt für uns. Und bumm, kommt der Eindruck, die Frau dort im Roten, lass sie ein, bist grosszügig. Okay? Dann bin ich dort an der Kasse vorne, wo der Mann steht, zum Sitzen. Und dann gesagt, die Frau dort mit dem Roten, wo sie anhat, der möchte ich gerne das Essen zahlen. Und sie sagt, die hat schon gezahlt. Das war meine Schwägerin, die hat auch etwas so gesagt. Ich sagte, nein, ich meine nicht die, ich meine die andere. Okay. Und ich konnte das zahlen. Und sie ist sehr einfach, ja, in dem Sinn auch freudig betroffen gewesen. Und dann gesagt, wissen Sie, ich habe den Eindruck gehabt, sie einzuladen. Sie sind wunderbar geliebt von Gott. Und jetzt habe ich noch einen nächsten Spruch, denn das nächste Mal, wenn ich wieder jemanden einlade, Ja, ist wirklich cool gewesen. Ich dachte, das ist irgendwie zu billig. Gott hat sie einfach lieb. Nächstes Mal werde ich sagen, Jesus hat für sie auch gezahlt. Und jetzt merke ich, das wird, ich habe ein bisschen Freude in dem hinein, weil es einfach spannend wird, wo du eine Botschaft kannst weitergeben kannst. Genau, grosszügig sein. Zweite Situation in meiner Coaching-Ausbildung, habe ich angefangen, die Leute, den Kaffee, also ihr könnt nachher dann zu mir kommen, dann lade ich euch zum Kaffee ein. Einfach die Person einzuladen zum Kaffee. Und da ist nicht viel mehr passiert. Und dann die dritte Person, am nächsten Tag, habe ich gesagt, hey, komm, ich lade dich ein zum Kaffee. Jetzt sind wir so dort gestanden, Kaffee rausgelassen. Und an der Kasse sagt er, nein, nein, ich muss dich einladen zum Kaffee, weil auf dieser Karte, die ich hier habe, die verläuft, also das Ablaufdatum, und dann hat es nichts mehr gültig, was drauf ist. Ich muss dich unbedingt zum Kaffee einladen. Also wenn man jetzt ein bisschen rechnet, ich habe jemanden zum Kaffee eingeladen, bin zum Brunch eingeladen worden. Ich habe jemanden zum Kaffee eingeladen, ich habe einen Kaffee bezahlt bekommen. Also Grosszügigkeit lohnt sich. Und jetzt kommt die dritte Challenge. Ich habe einen Auftrag bekommen für eine Schulung. Und die haben nur die Hälfte von dem Betrag, der eigentlich so honorar wäre, können zahlen. Und sie haben mir geschrieben, ich verstehe es, wenn du absagst. Bin ich joggen. Und während dem Rennen kommt ein Eindruck und sagt, du machst es gratis. Großzügig. Ja, aber. Nein. Gratis. Okay. Fordert mich schon ohne Großzügigkeit, einen Schritt zu machen im Glauben. Und ich habe gemerkt, ja, ich ziehe jetzt das durch. Und wir haben jetzt einen Weg gefunden und sie kommen das unentgeltlich über, weil ich gewusst habe, Gott will mein Herz trainieren in dieser Großzügigkeit. Ein arbeitender Lebensstil durch alles durch. Ja, und da will ich dich herausfordern. Was ist so dein Thema gerade im Moment? Nochmal zum Vers zurück, Römer 12,1. Ich habe euch vor Augen geführt, seit der Paulus, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ben kann schon langsam auf die Bühne kommen. Und ja, vielleicht, was hätte ich jetzt angesprochen von diesen Punkten? Geht es darum, dass du einen arbeitenden Lebensstil mehr aus der Perspektive, wie Gott dich liebt, lebst? Geht es vielleicht gerade darum, auch im Leid Gottes Trost und Liebe zu suchen? Geht es darum, vielleicht, dass du mehr aus dieser Kindschaft von Gott lebst, aus dieser neuen Schöpfung? Geht es darum, eine Antwort auf die Liebe von Gott zu geben, eine Reaktion zu zeigen? Aus dem Bewusstsein von der Ehrfurcht und von der Demut von Gott zu leben. Aus der Wachsamkeit zu leben, was in deinem Herz an Stelle von Gott vielleicht retten ist. Aus dem Weitergeben von der Ehre von Gott. Oder dein Herz und dein ganzes Leben ihm nochmal zur Verfügung stellst. Ich will dir die Frage wie mitgeben und für dich auch nochmal zu prüfen und zu fragen, Heiliger Geist, was hast du für mich? Und wo bin ich gerade angesprochen? Wo klingt etwas an meinem Herz? Und dann nimm das mit. Investier Zeit in die Beziehung mit Jesus. Er meint es gut und er wird dich formen und fördern. Er bereitet dich auch vor für die Ewigkeit. Ich bin überzeugt, dass was wir uns hier erarbeiten, das ist nicht einfach fertig, wenn wir sterben. Das nehmen wir mit. Wäre schon noch krass. Du trainierst da und bist dran. Und es ist alles anders dann. Ich glaube, dass wir unseren geformten Charakter letzten Endes in einer Form auch werden mitnehmen. Die Frage ist, was spricht dich jetzt gerade an, in was investierst du dich? Wie sieht dein arbeitender Lebensstil 2026 aus? Genau. Du hast auch die Möglichkeit, ins Gebetsteam zu gehen, wo du bereit bist, etwas festzumachen, vielleicht etwas zu bekennen oder was auch immer dich betrifft. Und ich will dich motivieren, mach konkrete Schritte, auch wenn du merkst, da klingt etwas an. Und verfolg den roten Faden, wenn Gott etwas in dein Leben hineinredet. Ich bete noch. Ja, Vater, ich danke dir, dass du da bist, Jesus und Heilig Geist, dass du wirkst in dem Raum, in dem Saal, dass du wirkst in unserem Herzen und dass du so ein guter Gott bist, der uns so fest liebt und dass du uns in eine neue Stellung berufen hast, als Kind von dir können zu leben. Du weißt, was jeden Einzelnen jetzt braucht. Ich danke dir, dass du im Leid, in allem, was schwierig ist, nahe bist. Und dass du ermutigst und dass du auch durch Tränen durch einfach wirst wirken. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Ich danke dir, dass du in diesem Prozess drin bist. Dass du uns aber auch herausforderst, uns mit unserem ganzen Leben einfach an dir hinzugeben. Uns zur Verfügung zu stellen. Und du sagst, dort wo wir dir nahe sind, dort werden wir Frucht bringen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber mit dir bringen wir Frucht in unserem Leben. Und ich bete darum, dass noch mehr Frucht aus diesen einzelnen Leben darf entstehen, Herr. Dass wir dürfen sehen, wie Frucht wächst. In unsere Familien, in unsere Verwandtschaften, in unsere Freundschaften, in unsere Geschäfte, dort wo wir dran sind, dass deine himmlische Frucht trägend sein darf. Danke für deine Präsenz jetzt im Worship, wo du uns gibst und uns begleitest. Amen.